Netzgeflüster, der TNB-Podcast, weil wir am liebsten über Tennis sprechen, mit Olli Seidler und Raik Packeiser.
Heute ohne lange Vorrede, herzlich willkommen zum neuen Netzgeflüster. Ich stehe an der Seite unseres TNB-Präsidenten Raik Packeiser. Moin Raik.
Hallo Olli.
Und die herzlichsten Grüße gehen an unseren heutigen Gast. Es ist Matthias Stach.
Ja, hallo.
Matthias, es ist fantastisch, dich beim Netzgeflüster dabei zu haben. Du bist eine tolle Persönlichkeit mit sozialem Engagement. Nicht nur für mich die Stimme des Tennis, für mich dazu ein Vorbild, ein ausgezeichneter Kommentator und das ja im wahrsten Sinne des Wortes zweimal mit dem Deutschen Fernseh-Oscar, dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Eins selbst als Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga im Einsatz, Tennis-Welt- und Europameister der Journalisten, am Mikro kompetent, eloquent, mit Temperament und bei all dem fühlt man immer auch den Fan und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Eigentlich ist die Hymne noch nicht zu Ende, aber wir haben was vor. Wie geht es dir?
So, ganz gut. Es ist ja ein bisschen schade, ne? Derzeit sind ja Australian Open, dass wir nicht vor Ort sind, aber das ist jetzt schon seit Corona so ein bisschen so und deswegen bin ich quasi im deutschen Jetlag, weil hier geht's nachts um 4 los und dann ist es meistens spät nachmittags vorbei. Klagen auf hohem Niveau, macht aber eine Menge Spaß. Mir geht's ganz gut. Family gesund, alles Beste.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat deine Karriere 1988 mit einer Radioreportage vom Davis Cup in Göteborg begonnen. Gut 35 Jahre bist du also jetzt dabei und du findest immer wieder einen neuen Ansatz. Bei TV-Drehs immer auch einen neuen Dreh. Die Lust scheint ungebrochen.
Ja, aber das ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Ich meine, ich möchte ja auch Spaß an der Sache haben und wenn ich immer den gleichen Quark erzähle, wird es ja relativ langweilig. Das heißt, es ist ja in meinem Interesse, dass ich neue Dinge erfahre. Deswegen telefoniere ich jetzt, wo ich jetzt in Deutschland bin, mit denen in Australien sehr, sehr häufig, um immer so ein bisschen zu stöbern. Also eigentlich ist es Eigennutz, wenn ich das so sagen kann, weil ich möchte ja auch neue Dinge erfahren und neue Dinge mitteilen.
Raik, was ist denn dir eigentlich wichtig, wenn du Tennis im TV verfolgst?
Oh, da sind mir viele Dinge tatsächlich wichtig. Also ich glaube, die Basis von allem ist eine fachkundige und handwerklich saubere Moderation. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist die Basis von allem, dass man dort Menschen hat, die dann auch wirklich mit hohem Sachverstand und analytischem Verständnis da herangehen. Und was ich dann immer noch besonders wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, und wir werden bestimmt im Laufe des Gesprächs auch über veränderte Seh- und Hörgewohnheiten und über veränderte Mediengewohnheiten reden, dann ist das, dass es aufgelockert ist, dass also persönliche Begegnungen, Erfahrungen und einfach so ein persönlicher Touch mit reinkommt, dass man also nicht nur dieses sehr technische, sachlich trockene hat, sondern dass auch eben so ein bisschen was Individuelles richtig mit spürbar wird und dass man eben merkt, okay, da ist eine Person, die auch im Inner Circle irgendwo mit vorhanden ist und das gleichzeitig verbunden mit einer gewissen Neutralität von Journalisten. Also es kommt ja gar nicht darauf an, dass man mit den Sportlerinnen und Sportlern dann quasi schon um die Häuser gezogen ist nachts, aber es ist wichtig, dass man in ein Gespür für diese Menschen mit hat und dass man da eben auf Gespräche mit denen zurückgreifen kann, wo sie auch ein paar Insights geben.
Matthias, nachts um die Häuser zieht, das kommt jetzt in der Tat nicht so häufig vor, aber wenn ich das auch richtig erinnere, wo ich gerade auf 1988 abgehoben habe mit Mats Wielander, war wirklich mal irgendwie so, dass du ihn in der Nacht irgendwo an der Bar getroffen und gesehen hast, richtig?
Sehr furchtbar gut recherchiert. Du, die waren damals komplett erschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, wobei muss man vorsichtig sein in diesen Tagen. Die haben ja ziemlich überraschend dann direkt am zweiten Tag schon das ganze Ding verloren und dann hat sich die komplette schwedische Mannschaft nachts echt die Kante gegeben in damals Göteborg. Und wir gingen zurück ins Hotel und dann haben wir tatsächlich einen aufgelösten Mats Wielander, die hatten sich alle Smokings angezogen, durch die Straßen von Göteborg tapst.
Trotz der Niederlage gegen Deutschland Smoking angezogen, ja?
Ja, das haben sie dann so gemacht. Das war jetzt nicht zu Feierlichkeit, das war mehr wie beim Begräbnis. weil damals war es undenkbar, dass die Nummer 1 der Welt, Massimo Lander, gegen Charlie Steth verliert. Ja. Und ich hatte einen tollen Radioplatz. Das war die Zeit, wo wir Privatradios, wo die so, ne, so angefangen haben. Und dann habe ich mit dem Kumpel, haben wir Privatsender angerufen, haben gesagt, hier, wir sind echt richtig toll. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Und dann sind wir da hingefahren, haben inmitten der schwedischen Fans gesessen und hatten so ein, war das so eine richtige Welle. Ja, und Mats Wilander, den habe ich nur gesehen, wie er dann schwankend in den Straßen von Göteborg irgendwie verschwunden ist. Ich war sehr froh, dass ich ihn dann später irgendwann bei Eurosport wieder getroffen habe, weil ich habe gesagt, die Schweden, die sehen wir nicht mehr. Insgesamt war diese Sache in Göteborg eine Begegnung der besonderen Art, ne? Weil die eben, wie gesagt, sehr, sehr frustriert waren alle. Und dass du da die komplette schwedische Davis Cup Mannschaft, und am nächsten Tag war auch irgendjemand dann gar nicht mehr da. Da spielte dann Mikael Fernfors. Ich glaube sogar Mats Wilander, der ist nicht mehr aufgetaucht. Also das war echt der Hammer, dass du die dann völlig betrunken und abfeiern vor Verzweiflung siehst. Das war schon sehr, sehr ungewöhnlich.
Ich würde ansonsten natürlich jetzt auch bei Reik nochmal nachfragen können. Erlebt ja auch das ein oder andere bei Tagungen, aber lass uns mal auf das aktuelle Geschehen blicken. Denn während wir miteinander reden, du hast es ja auch schon gerade angesprochen, laufen die Australian Open. Das Viertelfinale von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz, das du ja wieder mit Boris Becker kommentieren wirst, das hat noch nicht stattgefunden, während wir aufzeichnen. Also macht es auch nicht wirklich Sinn, über Tagesaktualität zu sprechen. Aber wir können so ein bisschen sehen, also unter den letzten 8 ist der Sascha Zverev, Kevin Kravitz, Tim Pütz, Viertelfinale, Doppel, Jannik Hanfmann, Dominik Köpfer auch, Laura Siegemund, Barbora Krejcikova auch mit dabei unter den letzten 8 im Doppel. Grundsätzlich, Raik, wie hast du die Performance von den Deutschen in Down Under erlebt bisher?
Ja, im Großen und Ganzen ist ja sehr, wenn man sich die Aufzählung von dir jetzt anhört, dann ja eigentlich ganz okay. Ich glaube aber trotzdem, dass wir strukturell Gefahr laufen, international betrachtet hinten runterzufallen. Wir müssen weiterhin im deutschen Tennis, glaube ich, sehr viel Arbeit und Intensität darin entwickeln, dass wir Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler auf hohem Level hervorbringen können. Die Ella Seidel hat ein ausgesprochenes Lospech dann gehabt. Wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, dann hätte sie ja auch vielleicht weiterkommen können. Aber ich glaube, dass eben dieser Schritt einfach von der Jugend hin zu den Profis nochmal eine ganz, ganz besondere Herausforderung für alle Akteure ist, nicht nur für die Spielerinnen und Spieler, sondern auch für alle Trainer. Und dass wir dafür auch eben ein richtiges Feld schaffen müssen und diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Die Trainingsrahmenbedingungen international sind oftmals auf einem anderen Level, als das in Deutschland der Fall ist. Und da, glaube ich, müssen wir als Landesverbände und auch der DTB einfach mit dafür sorgen, dass wir auf einem entsprechenden Level unterwegs sind. Und das hat auch was mit Geld zu tun, was aktuell so nicht da ist. Wir haben in Deutschland eine Unterfinanzierung im deutschen Sport. Und das sind alles Themen und Inhalte, die sich natürlich dann auch im Ergebnis bei solchen Grand-Slam-Turnieren niederschlagen. Denn wir sind da wirklich sehr stark aktuell bei den Männern von Zverev abhängig. Und hier und da kommt immer mal ein positives zusätzliches Ergebnis. Laura Siegemund hat im vergangenen Jahr super Form gehabt, konnte das konservieren, wie es ausschaut. Es sind positive Sachen, gar keine Frage, aber mich bewegt ein bisschen das Thema Nachwuchs und weniger Abhängigkeit von einer oder zwei herausragenden Personen.
Würde ich gern gleich nochmal auch auf Sascha Zverev eingehen, aber Matthias, da die Frage auch nochmal, wo wir jetzt da gerade sind, in den Hauptfeldern der Juniorenkonkurrenz, waren, ich glaube, 6 deutsche Nachwuchstalente am Start. Noch im Rennen, da wir miteinander reden, ist Diego de Dura Palermo und Max Schönhaus im Einzel. Die beiden sind ja auch im Doppel zusammen dabei. Julia Stusek ist auch im Doppel, stand jetzt noch mit dabei. Wie siehst du das, was da eben nachkommt insgesamt im deutschen Tennis?
Ja, also das ist ja ein sehr komplexes Thema. Also wir haben sicherlich eine große Lücke nach denen. Ich meine, es gab diese sogenannte goldene Generation mit Petkovic, mit Görges und so weiter, ne, wo es dann auch mal ein Finale in Prag gab. Werde ich nie vergessen, damals das Finale in Prag im Fed Cup und. Bei den Männern bin ich komplett bei Raik. Das verfälscht alles momentan ein bisschen. je nachdem, wie Sascha spielt, wobei wir dürfen Schuffi nicht vergessen, ne? Also das, was er im letzten Jahr gespielt hat, war schon überragend. Ich glaube insgesamt, und da sind wir natürlich wieder beim prinzipiellen Thema, und da hoffe ich eben auch, dass das, was Raik gesagt hat, sagen wir mal allgemein deutschlandweit dann wirklich auch eingesehen wird. Ich habe das ja selber so ein bisschen erlebt, die Strukturen, weil mein Sohn, der dann aber in eine andere Sportart gegangen ist, eigentlich ein ganz vernünftiger Tennisspieler war. Es ist eben nicht so einfach, beispielsweise Tennissport, wenn du das leistungsmäßig betreibst oder generell Sport und Schule zu vereinbaren. Das ist nach wie vor so. Also es gibt Ausnahmen, es gibt gute Konzepte. Wenn du aber nach Tschechien gehst und beispielsweise dich mal in Prag ein bisschen umhörst, wenn du, und das habe ich getan, mit Herrn Casso mal telefonierst, der uns, glaube ich, alle fasziniert hat, ja, das ist dieser junge Franzose, der gespielt hat wie kein Zweiter, ja, der zum Leidwesen von Boris auch gegen Herrn Rude gesagt hat, was auch mein Freund, geh mal duschen, weil ich habe noch was vor hier bei dem Turnier. Das sind Strukturen, die, glaube ich, gewisse Vorteile haben. Ich glaube, dass man da sehr genau auch über den Tellerrand schauen muss. Und Raik, ich habe mich in letzter Zeit viel mit den Italienern unterhalten. Also wir haben momentan 10 Franzosen unter den Top 100. Wir hatten lange 10 Italiener unter den Top 100. Es war beispielsweise bei den Italienern ein ganz wichtiger Ansatz, dass sie vor vielen Jahren gesagt haben, wisst ihr was? Verbände und Privatakademien sind keine Konkurrenz, sondern jetzt sorgen wir dafür, dass die alle Hand in Hand arbeiten. Und ich kann dir sagen, auf einem anderen Niveau, wie gesagt, als mein Sohnemann noch ganz gut gespielt hat, im U12-Bereich, der war der Top 10, glaube ich, in Deutschland, also ein ganz gutes Talent. Für mich ist es immer noch so, dass sehr viel in kleinen Sparten gedacht wird. Also aus welchem Kreis kommt der? Aus welchem Bezirk kommt der? Das ist für die Entwicklung eines Sportlers SCH egal, ja? Und lähmt ihn eher. Das heißt, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass man Hand in Hand arbeitet, verschiedene Bezirke, und dann schicke ich den mal nach Stuttgart und dann trainiert er halt mal mit den Stuttgarter Talenten oder was. Also sagen wir mal, es ist ein, da könnten wir stundenlang drüber reden, aber es sind, glaube ich, prinzipielle Ansätze, wo wir Deutschen einfach lernen müssen. Das ist einfach so.
Ist das vorbei?
Hundertprozentig, das unterstreiche ich auf jeden Fall, weil wir das auch im Landesverband ja erleben. Also wir haben ja mit den Bundesstützpunkten schon eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir eben auch zentral agieren können. Das ist ja auch alles wunderbar. Aber trotzdem sehe ich das eben auch auf der Landesebene, dass da an vielen Stellen, und das geht bei den Untergliederungen vor allen Dingen los, dass da der eine oder andere sagt, ach, ich gebe meinen Spieler nicht ab und der soll gar nicht woanders
Genau.
hin, weil der dann, keine Ahnung, meine Mannschaft schwächt und ich weiß nicht, was da alles so für Eigeninteressen dann hervorkommen. Und ich finde auch, dass wir da über unser Verhältnis zum Spitzen- und Leistungssport. Das hatten wir an anderer Stelle mit Mimi Kraus, dem Handballer, ja in einem Podcast auch intensiv diskutiert und thematisiert. Und gerade auf Landesebene stellen wir immer wieder fest, dass wir dort halt Egoismen haben, dass wir da nicht so richtig ins Rollen kommen. Und auf Bundesebene ist es auch oftmals eine Strukturfrage. Also ich glaube, wir haben da auch kein Erklärproblem oder wir haben kein Problem darin, Defizite zu benennen oder Strukturen zu benennen. Wir haben kein Analyseproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, dann die richtigen Schritte zu gehen, weil das bedeuten würde, dass wir in die Hoheit von bestimmten Personen und Institutionen eingreifen. Das wollen die dann oftmals nicht. Und dann haben wir ein Problem damit, Prioritäten zu setzen. Und das ist das, was mir im deutschen Sport generell mittlerweile fürchterlich auf den Keks geht, um es mal salopp zu sagen.
Auch noch weiterer Aspekt, dann Matthias, wie siehst du das? Gibt es die Leistungslust noch bei denen, die nachkommen, wenn man das mal so sagen darf?
Naja, gut, das ist ja immer dieses alte Lied, wenn wir jetzt mal auf den Tennissport das bezogen sehen. Wenn du mir das Tableau mal anschaust, jetzt bei den Australian Open, dann wird ganz schnell rauskommen, dass es doch relativ viele junge Talente so und so weiter gibt aus dem östlichen Teil Europas. Ja, das stelle ich erstmal ganz wertfrei fest. So, das passiert. Dann gibt es eine Anzahl von vielen Talenten aus Südamerika. Ich habe nun selber 20 Jahre Training gegeben und habe nun auch viele Schüler und übrigens auch viele Eltern erlebt, von denen ich einige auch dann ab und zu mal fragen musste, wie machen wir das jetzt? Lassen wir das Kind weiter toll trainieren und gucken dann mal nicht zu und rufen rein oder wie machen wir das? Es ist schon so, dass man sich die Frage stellen muss, brauchst du nicht in Deutschland, in einem Land, wo es uns, finde ich, nach wie vor unfassbar gut geht, besondere Persönlichkeiten, die es schaffen, und ich rede jetzt nicht über eine Sportart wie Fußball, ja, sondern ich rede oder über olympische Sportarten. Ich rede über Tennis, ein Sport, der sehr teuer ist am Anfang, es sei denn, du wirst dann mal irgendwann gefördert. Also bedarf es da nicht einer speziellen Mentalität. Und ich bin wirklich im Zweifel, dass das breit gestreut ist. Also man könnte sich jetzt leicht machen und sagen, uns geht's zu gut, ja. Aber ich sehe große Unterschiede, beispielsweise in der gesamten Trainingsethik. Es gibt super Talente, die wahnsinnig hart arbeiten. Aber so in der Basis, also ich sage nochmal, Tschechien, aus was die schöpfen, das ist unglaublich. Ich sage euch ein anderes Beispiel. Island Handball, das ist surreal, was dieses kleine Land für Handballer, das hat aber etwas mit Mentalität zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass der kleine Achtjährige seine Vorbilder sieht und auch schweren Herzens auf viel verzichtet. Ich will es nicht pauschalisieren, ich bezweifle aber, dass wir eine große Auswahl an diesen Talenten haben, weil für mich ist irgendwann auch Talent dieses über Grenzen gehen. Ja? Also dieses Unbequeme, dieses, ich erinnere mich an Kiwi, Nicola Kiefer, den hat seine Mutter jeden Tag, glaube ich, 100 Kilometer durch die Gegend gegondelt. Ja? Also da gibt es ja auch hunderte Beispiele. Das sind aber spezielle Typen. Roger Federer hat sein Elternhaus, er hat geweint die ersten 3 Monate, weil er Heimweh hatte, weil er nach Bier gegangen ist und hat ja am Anfang kam er damit gar nicht klar. Das sind Typen, ja. Murray ist nach Spanien gegangen, der hat keinen Menschen gekannt. Safin ist gegangen. Also ich verlange nicht, dass jeder ins Ausland geht, aber diese Härte, die man entwickeln muss, das finde ich, ist ein seltenes Gut. Vielleicht gerade bei uns in Deutschland. Vielleicht sind wir alle ein bisschen verwöhnt.
Ich glaube, dass da jetzt ganz viele, also ich gebe dir in der Analyse vollkommen recht, und ganz viele würden sagen, oh Gott, das arme Kind hat Heimweh, na, dann muss es nach Hause geholt werden. Also, dass darin auch ein Wert liegen kann, dass in der, das hört sich jetzt härter an, als ich es meine, indem ich sage, also in der Erziehung zur Härte kann ja auch ein Wert liegen. Das ist, glaube ich, nicht mehr gesellschaftlicher Konsens. Ich glaube nicht, dass dieses Umgehen mit Schwierigkeiten und dieses aktive Bewältigen und Angehen von Schwierigkeiten etwas ist, was einen besonders hohen Stellenwert hat, sondern sehr viel Wert wird auf Gleichheit und auf Gleichförmigkeit gelegt, was ja auch und so andere soziale Kompetenzen, die ja auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass es eines bestimmten Willensbedarf, einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur, um diese Tortur auch wirklich zu gehen. Und da glaube ich, ist es dann irgendwann ein Mentalitätsthema und dann schlägt Mentalität Talent. Und dann kommen wir zu der Situation im deutschen Tennis. Genau. Hundertprozentig.
Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Fußball. Das heißt, es gibt jetzt das Konstrukt, dass im Jugendfußball es Spiele gibt, wo im Prinzip völlig egal ist, wie das ausgeht, sondern man möchte spielen. Ich habe selber, weil ich 2 Töchter habe, die jetzt, sagen wir mal, eine Randsportart betreiben, Basketball, die das nicht so ganz schlecht machen, ganz oft gehört in der frühen Jugend, ja, die müssen doch auch Spaß haben. Also da impliziere ich ja schon mal, dass es keine Menschen, jungen Menschen auf dieser Welt gibt, die vielleicht Lust haben, 3, 4 Stunden am Tag zu trainieren, auch schon mit 13 Jahren, sagen wir mal, und trotzdem mit Freude vom Spiel kommen, vom Training kommen. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie alle mal so eine kleine Bremse ziehen, dass es schließt sich eben nicht aus, dass man sagt, boah, es wird auch unter Leistungsaspekten, weil das entscheidet ja jeder selbstständig. Wer also unter Leistungsaspekten Sport treiben möchte, der kann das machen. Also das finde ich ist das erste Problem. Und ich finde, der Sport, gerade der Mannschaftssport, bringt doch so viel auch für eine spätere soziale Kompetenz. Und es gibt nun mal Bereiche, wo jeder nicht gut ist und wo jeder ein bisschen besser ist. Das ist doch, also das ist doch auch nichts Schlimmes. Natürlich sollte man als Übungsleiter, als Trainer das steuern und einfach Mannschaften klar machen, der ist trotzdem wichtig oder die ist trotzdem wichtig für uns. Aber ich sehe diese Gesamtentwicklung, muss ich echt sagen, auch wenn ich mich unpopulär mache, ich sehe die sehr skeptisch, weil ich einfach glaube, ich glaube an das Leistungsprinzip, weil auch Leistungsprinzip kann ich menschlich rüberbringen. Leistungsprinzip heißt nicht immer, dass ich es mache wie der Vater von Mario Bartoli und mein Kind dann 10 Tage in die Ecke stelle. Ja, oder wie der Vater von Andrew Agassi, der seinen Sohn, wenn er Zweiter war bei einem Jugendturnier im Regen, hat hinterm Auto hinterherlaufen lassen und den Pokal weggeworfen. Ja, das hat damit nichts zu tun. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das eine ganz gefährliche Entwicklung.
Ich stimme dir da hundertprozentig zu und ich bin ein absoluter Verfechter eines Leistungsprinzips. Klar, wir haben immer dieses Dreigestirn von, wir wollen bei den Kindern, bei den Jugendlichen Persönlichkeit ausprägen, wir wollen den Sport ausprägen und wir wollen die schulischen Leistungen ausprägen. Das machen wir ja auch hier in unserem Internat an der Tennis Base in Hannover. Und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber definitiv ist es so, dass wir uns mit dem sehr positiven Begriff der Leistung intensiver auseinandersetzen müssen und darin auch was Gutes sehen müssen. Und auch
Genau.
Niederlagen sind ja wichtig. Die gehören ja
Ja.
zur Persönlichkeitsbildung dazu. Jeder, der Sport macht, der weiß doch, dass das wehtut, natürlich. Aber das ist doch eine Basis dafür, um überhaupt klarzukommen mit den Widrigkeiten im Leben auch. Und du hast es im Übrigen vollkommen zu Recht angesprochen, dass die sozialen Kompetenzen, die man im Sport erwirbt, ja auch in einem Berufsleben sehr, sehr relevant sein können. Ich kenne einige Unternehmen, die inzwischen sehr gezielt und sehr bewusst Personen einstellen, die entweder in den Top-Sportarten so zweite, dritter Liga unterwegs waren oder in den etwas Randsportarten auch nationale, internationale Klasse darstellten, weil die einfach eine gewisse Mentalität mitbringen und weil die belastbar sind, weil die physisch und psychisch belastbar sind und Leistung bringen wollen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da sind wir wieder vollkommen einer Meinung.
Und
Hier ist
nochmal
was.
eine
Ja.
kleine Ergänzung noch, entschuldige Olli. Und natürlich, ich habe selber viel Fußballtraining und auch Tennistraining gegeben. Und natürlich musst du an diejenigen denken, die, sagen wir mal, denen es nicht so leicht fällt. Aber wenn ich beispielsweise sehe, dass im Berufsleben heutzutage es auch wahnsinnig wichtig ist, gar nicht so sehr die Noten, sondern vielleicht, wie du dich auch präsentierst. Es gibt vielleicht auch Typen in einer Mannschaft, die vielleicht jetzt nicht so gut die Vorhand spielen, ja, aber die einfach coole Typen sind und die das Team auf eine andere Art und Weise zusammenhalten und deswegen sind sie nur die Nummer 6 und 7 im Team. Natürlich ist es wichtig, diese Mitglieder einer Mannschaft zu stärken, aber ich glaube, das kann gelingen. Da hängt es dann halt sehr von den Übungsleitern ab. Aber es ist etwas, was mir echt quer im Magen liegt, weil ich glaube, Deutschland verliert dadurch im Leistungssport immer mehr den Anschluss.
Matthias, du hast ja gerade schon auch die Kinder von dir angesprochen. Lotta und Emma sind Basketball-Bundesligaspielerinnen, spielen jetzt seit Januar, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Gießler Lions SV Halle erstmals gemeinsam in einem Bundesligateam. Emma hat bei der Europameisterschaft 2023 für Deutschland gespielt. Sohn Anton ist als Fußballer nicht nur U21-Europameister geworden, wo du ja ihn quasi mit noch zum Titel kommentiert hast. Er hat auch zweimal für die deutsche A-Nationalmannschaft gespielt, ist aktuell Bundesligaspieler bei der TSG Hoffenheim. Also auch in diesem Bereich eben gibt es ja eine besondere Expertise. Zum Beispiel ist ja der dir bekannte Journalist Marc Hindelang in seiner Zeit schon als Kommentator Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes gewesen. Könntest du dir theoretisch auch vorstellen, in die Verbandstätigkeit mal einzutreten? Vielleicht auch neben der Tätigkeit als Kommentator, um da Dinge auf diese Art und Weise nach vorne zu bringen.
Boah, ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, auf keinen Fall. Aber wenn ich einen Moment nachdenke, wenn man spürt, dass man ein starkes Team um sich herum hat, die vielleicht Mut haben, mal andere Wege zu gehen. Und das, was Reik eben angesprochen haben, den Mut haben, mal den Bezirkstrainer von Bezirk X zu sagen, pass mal auf, mein Lieber, du handelst gerade nicht im Sinne deines Talentes. Kann ich mir das sogar unter Umständen vorstellen, weil ich nach wie vor, ich meine, das weißt du, wir kennen uns lange genug, ich bin einfach Sportfan, ich bin Sportfreak. Ich finde, Sport ist absolut die schönste Nebensache der Welt, ob am Fernseher oder selber aktiv zu sein. Und habe dann auch dank meiner Kinder einfach so viele tolle Dinge erlebt, weil wir früher auf vielen Europameisterschaften von Emma waren und mitgefahren sind, wie das nun Eltern eben so machen. Also sagen wir mal, ich würde nichts ausschließen. Auf den ersten Ticken hätte ich jetzt Nein gesagt. Ich glaube, du brauchst ein sehr gutes Umfeld, wo das auf mehreren Füßen steht. Also so Alleinkämpfer kann ich mir nicht vorstellen.
Reik, der Mann lebt im TNB-Land, ist in Braunschweig geboren, in Buchholz in der Nordheide zu Hause.
Moment,
Ich habe da gerade zwischen.
ich bin leider, muss ich dich korrigieren, seit neuestem an der Ostsee zu Hause. Ich lebe in Schleswig-Holstein.
Ja, aber du hast natürlich Wurzeln in Buchholz in der Nordheide. Ich habe da durch die Blume was vernommen gerade eben.
Naja, da interpretierst du aber
So,
eine Menge
entstehen Gerüchte, Matthias. Nein, also
da rein.
ich glaube, die Herausforderung für Verbände besteht ja wirklich auch, aber das ist auch ein komplett neues Thema und ein weites Feld, weil besteht tatsächlich darin, sich auch zu erneuern, zu modernisieren und die Frage zu beantworten, welche Rolle können wir insgesamt eigentlich dann entsprechend spielen, weil wir leben. Und wer häufiger zuhört, der kennt dieses Mantra von mir. Wir leben in einer Welt, die sich dramatisch verändert, wo sich auch die Rolle von Akteuren im Sport deutlich verändert und wo auch Verbände nicht mehr gottgegeben diese überragende Rolle spielen, wie sie aktuell mitspielen. Und ich glaube, wir müssen deutlich mehr Professionalität auf so vielen Ebenen an den Tag legen, als wir das aktuell in den Sportverbänden tun. Und dann nehme ich auch das deutsche Tennis überhaupt nicht aus, weil wir dort auch an der Stelle hier und da uns Dinge mit erlauben, die mit professionellem Agieren in der heutigen Gesellschaft und Medienwelt nichts zu tun haben. Und wir brauchen einfach unfassbar lange, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Wir haben bestimmte Themen, die wir einfach nicht konsequent durchdenken und nicht konsequent umsetzen, weil die Beharrungskräfte einfach unfassbar stark sind. Und das erfordert sehr viel Leidensfähigkeit. Das habe ich ja nun selber auch in den vergangenen Jahren am eigenen Leib mit gemerkt und gespürt. Und da müssen wir aber wirklich aufpassen in den Verbänden, dass wir nicht so sehr in den Traditionen verhaften bleiben, dass wir eines Tages aufwachen und feststellen, es braucht uns ja niemand mehr. Denn wenn ich mal ganz böse bin, dann sage ich, welche Daseinsberechtigung haben wir? Ah, wir haben ein Monopol und das lautet Wettkampfsport. Wir definieren die Regeln, nach denen der Wettkampf betrieben wird. Wenn jetzt aber genügend Leute sagen, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr und die Wettkämpfe, nach welchen Regeln auch immer, werden die denn gespielt, dann kann es ja auch sein, dass die Verbände so peu à peu in ihrer Bedeutung nach hinten rutschen, weil sie einfach nicht rechtzeitig genug und entschlossen genug agiert haben, sondern im Klein-Klein verhaftet geblieben sind. Und das sehe ich auf Sicht der nächsten 10, 15 Jahre als größte Gefahr tatsächlich für die Verbände. Deswegen, Matthias, brauchen wir auch Leute, die mal wieder ein bisschen querdenken, glaube ich, in den Verbänden. Und wenn du eines Tages sagst, es wäre soweit, dann sag mir gern noch mal Bescheid.
Ja, mache ich gerne. Moment habe ich noch ein bisschen anders zu tun, aber es ist absolut richtig, was du sagst. Und vielleicht ist euch ja so ein bisschen die Tennis is Us Foundation bekannt, für die ich mich auch seit einer gewissen Zeit engagiere. Das ist eine gemeinnützige Stiftung im Prinzip. Und es geht darum, echt den Tennissport weiterzuentwickeln. Das heißt, da sitzen viele Menschen, die einfach eine Vision haben, auch große Schlägerfirmen, also auch Konkurrenten, die zusammen sind, Geld in einen Topf werfen. Und wir haben beispielsweise in Gütersloh einen Tennisclub der Zukunft entworfen. Wo genau, ich bin extremer Traditionalist im Tennissport, wo man aber das aufbricht. Das heißt, die Ansätze sind, wie kriegen wir die Kids wieder in die Tennisclubs? Weil wir erzählen immer so viel. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich noch gespielt habe. Da bist du zum Tennisclub gegangen, da hast du dich da nicht verabredet. Da waren genug Leute. Da hast du gesagt, komm, spielen wir und dann war jemand da. Ist heute alles anders. Das heißt, wir kümmern uns um Dinge. Wie ist es möglich, dass Raik beispielsweise nach Neustadt kommt und sagt, so, jetzt möchte ich mal mit jemandem spielen in einem Tennisclub. Und wie ist das digital möglich innerhalb von 10 Minuten? Ja. Oder müssen wir nicht, wenn es die Möglichkeit gibt, in jedem Tennisclub einen mit Musik beschallten Multifunktionscourt hinstellen, wo einfach junge Typen und Mädchen in Basketballhosen ein bisschen zocken und dann vielleicht auch mal einen Schläger in die Hand nehmen? Also das sind alles so Themen, die eigentlich zu dem passen, was du gesagt hast, Raik. Und ich sehe auch die Gefahr für die Verbände. Wenn wir zum Beispiel in die USA gehen, da hast du, glaube ich, das sind die neuesten Zahlen, 800.000 organisierte Spieler. Du hast aber Millionen, die Tennis spielen, weil da die Struktur eine andere ist. Du hast diese öffentlichen Parks, ich sag mal Venus Williams, Serena Williams, ne, so sind sie groß geworden. Das heißt, da herrscht eine komplett andere Struktur und die Leute haben auch Spaß am Tennis. Ne? Also insofern, Raik, ich würde da auch noch mal ein ganz großes rotes Lämpchen aufstellen. Da muss ich echt was tun, sonst sagen die Menschen wirklich irgendwann, ja, Verband, oh mein Gott, brauche ich eigentlich nicht.
Genau, und auch da sind wir wieder dabei. Wir haben kein Analysethema, sondern wir haben ein daraus Schlussfolgerungen ziehen Thema und Umsetzungsthema. Das ist unser Problem. Denn auch wenn ich in die Riege der Landesverbandspräsidenten schaue, da würden wahrscheinlich 75% derjenigen, die dort vertreten sind, uns beiden vollkommen recht geben. Aber der Drive, die Dynamik, die notwendig ist, um da dann auch tatsächlich aktiv zu sein, die ist eben hier und da gebremst und dann gibt es Beharrungskräfte, die aus Eigeninteressen heraus ganz andere Zielsetzungen verfolgen und schon werden relevante, wichtige Projekte auch zum Beispiel in der Digitalisierung im deutschen Tennis auf Eis gelegt, nach hinten geschoben und so weiter.
Nochmal einen Bogen zurück zum Fernsehen und zur Aktualität, ohne dass man eben auf die jetzt gerade anstehenden Ergebnisse blickt. Aber vielleicht mal ganz kurz, hast du dem Sascha Zverev auch eine australische Dschungelprüfung angeboten? Also am Tag nach dem bekanntermaßen ja Finalsieg von Angie Kerber warst du ja mit ihr und dem Staff im toxischen Yarra River. Im Endeffekt sind alle heil geblieben, aber gibt's da was?
Es war reines Glück, dass alle heil geblieben sind. Vor allen Dingen, weil die ganzen Betreuer kopfüber in den einen der dreckigsten 10 Flüsse gesprungen sind damals. Nee, da gibt's nichts. Und zwar deswegen, weil ich nicht vor Ort bin, sondern im Studio. Und weil Sascha, und das ist auch gut so, in der Zeit jetzt tatsächlich sein Handy abstellt. Das heißt, ich könnte das über Mischa machen. Ne, normalerweise kommunizieren wir über Handy. Aber da gibt es nichts. Aber bei einem Turnier vor Ort, sagen wir mal, würde uns schon was ziemlich Obskures einfallen. Da bin ich mir sehr sicher.
Wenn wir das zum Beispiel da drauf schauen, also hier sind ja relativ viele junge Leute jetzt auch im Viertelfinale mit dabei, viele Jungs, die 26 Jahre alt sind, Jannik Sinner 22 Jahre alt und dann eben der Herr der ganzen Angelegenheit, der Vater der Kompanie quasi, Novak Djokovic, könnte seinen 11. Australian Open-Titel gewinnen. Er wäre dann am Tag des Finals 36 Jahre und 251 Tage alt. Den Roger Federer hat es ja auch bis in dieses Alter getragen. Sind das eigentlich Menschen oder wie geht das denn? Wie geht sowas?
Das sind Menschen, aber in den 3 Wochen nicht, weil du musst sagen, 3 Wochen mit einer Woche Vorbereitung. Und wenn du mal Goran Ivanišević fragst, was er so in der Box zugerufen bekommt, also da muss es schon sehr dickes Fell haben, ne? Also der Coach. Ich würde aber trotzdem sagen, Djokovic ist nochmal speziell. Es hat, auch wenn es trivial ist, zu tun mit der Kindheit, aus der er kommt. Also Training unterbrechen, weil gebombt wird, dann nach München gegangen zu Niki Pilic sehr, sehr früh. Das ist ein In diesen Tagen darf man das nicht sagen. Ich meine das im sportlichen Sinne ein Krieger. Und je mehr er das Gefühl hat, die Leute sind gegen ihn, umso stärker wird er. Und was er vor allen Dingen hat, und das haben alle Großen, der hat heute wie morgen immer den Willen, sich zu verbessern. Also ich war so oft fasziniert, wenn ich bei Rafa, Roger oder Nole zugeguckt habe beim Training. Die haben immer den Drang, sich zu verbessern. Die ruhen sich niemals aus. Und was er auch hat, ist diese Neugierde, immer was Neues. Also, weißt du, ich muss jetzt nicht über den Sellerie-Smoothie reden jeden Morgen. Den habe ich mal probiert. Also, da geht es mir quer. Aber das ist ein Typ, der immer tüftelt. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und der ist, glaube ich, fest, durch diese Sache ist er biologisch 30 oder jünger. Und deswegen spielt er so.
Okay, wir lernen also jeden Morgen Selleriesaft trinken und dann werden wir dauerhaft jung und schön.
Probier es nicht, sage ich dir.
Wir sind beim Thema TV-Übertragung. Wir sind aktuell eben bei den Australian Open mit dabei, aber grundsätzlich ist das ja nochmal ein besonderes Thema. TV-Übertragung, Verträge, Social Media und so weiter. Raik, wie wichtig ist das für euch?
Also ohne absolute Stars und Spitzenspieler bekommst du ja keine Nachwuchsleute in der Anzahl, wie man sie auch braucht. Also insofern ist das unfassbar wichtig, dort auch präsent zu sein. Und deswegen steht, glaube ich, auch da Tennis wieder vor einer gewissen Herausforderung, weil man sich eben überlegen muss, wie man das traditionell Begeisternde im Tennis, also jetzt auch mit 5 Sätzen in Australien beispielsweise, verbindet mit den Anforderungen moderner Mediengesellschaften. Und ich glaube, das wird für Tennis auch wieder in den nächsten Jahren echt schwierig, weil wir ja auch immer wieder hören, mein Gott, warum wird Tennis nicht in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt? Und es gibt doch nichts Schöneres als ein 5-Satz-Match, was dann über 5 Stunden 28 geht und so weiter. Und da muss man Tennis-Nerd sein, um das so zu sehen. Der allgemeine Sportendverbraucher, der sagt, ich nehme mir eine Stunde Zeit und da will ich was sehen oder meinetwegen noch 1,5 Stunden. Aber da möchte ich unterhalten werden und danach ist irgendwo auch Schluss. Und wir haben das große Problem, dass wir mit den Spielen nie planbar sind. Matthias wird das aus dem eigenen Erleben erdulden und erleiden müssen, jeden Tag aufs Neue. Und dieses Unplanbare des Tennis, was für viele das Tolle ist, ist in der TV-Vermarktung ein großes Handicap. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich vielleicht auch neue Spielideen, neue Spielformate mit umsetzen, wie sich Übertragungsformate verändern werden, wenn zum Beispiel eben die Trainer mit Mikrofon ausgestattet werden, oder Außenmikrofone noch intensiver mit einbezogen werden und man einfach für mehr interaktive Elemente mit sorgt. Und vielleicht erleben wir irgendwann auch mal die Situation, dass auch mit den Zuschauern noch mal intensiver interagiert wird. Aber da sind wir, glaube ich, im Tennis noch ziemlich stark am Anfang.
Matthias, da brennt mir bei dem einen oder anderen die romantische Seele. Siehst du Dinge, wo du sagst, in die Richtung könnte sich schon entwickeln?
Ja, wir sind ja jetzt wieder bei den Verbänden. Also wenn ihr mal überlegt, wie lange es gedauert hat, bis alle Grand-Slam-Turniere gesagt haben, auch vielleicht wäre es eine ganz schöne Idee, im allerletzten Satz mal ein Match-Tiebreak zu machen. Ja? Also wir hatten Jahre, wo bei jedem Grand-Slam-Turnier das ein anderes Prozedere war. Also das war eine Katastrophe. Oder die Regel 25 Sekunden, 20 Sekunden bis zum nächsten Aufschlag. Auch das war unterschiedlich ATP und ITF. Das sind alles so Kleinigkeiten, die eigentlich Raik eben von den Verbandsstrukturen erzählt hat, die das alles behindern. Es gibt ja schon Ultimate Tennis Showdown, das ist so ein bisschen diese Moderne, da wird auch Zeit gespielt, da kannst du einen Joker einsetzen, kommt bei den Zuschauern gut an, erstaunlicherweise ein junger Typ wie Rune, wo man sagen müsste, komm, der findet das bestimmt cool, fand das jetzt auch nicht so prickelnd. Also der hat dann auch lieber dieses Ding, wo sich dann nach 4 Stunden dann auch dann zeigt, wer gewinnt das Ding. Aber Raik hat natürlich völlig recht. Das große Hemmnis ist, dass du nicht weißt, wie lange das Ding dauert. Reicht aber eine Verbesserung noch, öffentlich-rechtlich. Ich kenne den Wunsch. Eurosport ist auch öffentlich-rechtlich. Jeder hat sein Knöpfchen für Eurosport, ja. Weil das höre ich immer und ich sage den Leuten, ja, aber Moment, hast du denn noch deine Fernbedienung Eurosport? Ja, habe ich. Aber das ist natürlich für so Sender wie ARD und so ein Riesenproblem, weil du um 17:50 Uhr hast du deine Vorabendserie oder so. Keine Ahnung. Olli, ich bin bei dir. Ich finde es beispielsweise eine Katastrophe, was mit dem Davis Cup gemacht wurde. Ja. Finde es erstaunlich, dass wir dann doch irgendwie Strukturen haben, wo es dann aber so weitergeht in den großen Verbänden. Aber ich sehe momentan noch keine Entwicklung, dass man irgendwann sagt, wir spielen jetzt 5 Sätze bis 4. Sehe ich nicht.
Dann als letztes Ausblick, Raik, wir beide reden ja gleich nochmal, wenn wir Matthias verabschiedet haben, über das, was im TNB-Land so ansteht und was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Matthias, dein Jahr 2024, so ein bisschen im Zeitraffer, klar, aktuell Australian Open. Wer jetzt gerade zuhört, hat vielleicht schon das Finale gesehen, aber was steht für dich in 2024 an?
Du, das sind eine Menge Dinge. Viel meinen Kindern beim Sport zu gucken, ja, also ich zumindest Livestream oder im Fernsehen. Nee, aber Roland Garros, Olympia freue ich mich sehr, wo ich wieder Schwimmen machen werde und noch die eine oder andere Sache. US Open bin ich ja jetzt mittlerweile wieder vor Ort. Das finde ich sehr schön. Bin sehr gespannt, was mit Wimbledon passiert, ne? Also da ist ja auch ein Rechtepaket neu vergeben. Mal sehen, vielleicht ruft ja irgendwann mal jemand an. Du, es sind einfach genügend Projekte. Tennis is Us Foundation habe ich erzählt. Das ist etwas, wo wir sehr viel bewegen wollen. Und du hast das vorhin kurz angedeutet. Ich bin ja auch in der Stiftung, wo wir momentan eine Schule in Senegal bauen, die Eladju Foundation. Und das macht mir einen Heidenspaß. Und da will ich auch eine Menge Kraft und Energie reinsetzen.
Im Fokus der Stiftungsarbeit stehen ja Schwerpunkte wie Begegnungen und Perspektiven mit dem Ziel, Jugendliche in einem interkulturellen Austausch dazu bewegen, die Lebensumstände anderer zu verstehen und unterschiedliche Kulturen und Lebensräume zusammenzuführen. Und das hat natürlich aktuell auch einen ganz großen gesellschaftlichen Bezug. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Riesenthema, was man dann aufmachen könnte. Müsste, sollte, aber in dem Zusammenhang kann man das nur empfehlen, im Internet bestens zu finden unter LH-Stiftung. Und in dem Zusammenhang und in diesem Sinne, das war ein tolles Gespräch. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dir, Matthias, wünschen dir für die kommenden Wochen und für das Jahr 2024 natürlich alles Glück der Welt. Und insbesondere ich bin natürlich auch sehr gespannt, was mit deinem Sohn weiter sich bewegt, der bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga spielt, der Anton. Und dann Dankeschön und dir alles Gute.
Besten Dank und bleibt alle gesund.
Dankeschön, Matthias.
Der TNB Smalltalk.
Raik, das war nochmal klasse. Wir haben einen super Gesprächspartner gehabt. Sehr nah dran, höchst spannend.
Definitiv, und es macht ja immer wieder Spaß, sich mit Personen wie Matthias auch über die Themen, die uns jeden Tag bewegen, auszutauschen und zu unterhalten. Und der Blick ist da auf die Themen, glaube ich, an vielen Stellen tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und uns muss es halt in den Verbänden gelingen, da Dynamik und Geschwindigkeit aufzunehmen und hier und da eben auch Beharrungskräfte mitzunehmen, zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass wir vorwärts gehen können. Das danken uns ja dann auch diejenigen, die entsprechend aktiv sind in dem gesamten Wettkampfsport, der ja die Basis für alles ist, über alle Altersklassen hinweg, wo wir so auch im vergangenen Jahr wieder so viele tolle Punktspiele erlebt haben in Niedersachsen und Bremen. Und das setzt sich dann natürlich auch fort bis hin zu unseren Nachwuchstalenten, die dann auch bei deutschen Meisterschaften entsprechend aktiv und unterwegs sind.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal ins TNB-Land schauen. Wir hatten die deutschen Jugendhallenmeisterschaften Dezember 2023 mit tollen Ergebnissen.
Richtig, also bei den Mädchen und bei den Jungs, zwei, die dort absolut herausragend waren, mit Ida Wobke, mit Einzel- und Doppeltitel in der U14 und der Nils McDonald, der den Einzel in der U16 gewonnen hat. Das ist großes Kino gewesen. Und bei den DTB Yonex U12 Masters und den Jugendmeisterschaften gab es mit Lys Kalin ebenfalls jemanden, der einen Titel gewonnen hat. Also das sind alles Dinge, die in die richtige Richtung zeigen. Aber das sagen wir hatten es vorhin ja, Auch an vielen Stellen, und es ist eine tolle Leistung und eine hohe Energieleistung von diesen Spielerinnen und Spielern. Es muss uns gelingen, so etwas zu verstetigen und dafür zu sorgen, dass sie das dann auch über einen langen Zeitraum abrufen können. Und daran müssen wir alle entsprechend intensiv arbeiten.
Nochmal deine Highlights im Frühjahr?
Ach, ich habe gar nicht so dieses eine Highlight. Wir haben wieder jetzt Landesmeisterschaften, wir haben Turnierformate in Isernhagen, haben wir die Nordostdeutschen Meisterschaften. Also wir haben so viele Sachen und auch bei den Projekten, die wir im TNB haben, die auch Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben, wird einiges anstehen. Also Turniere hatte ich eben schon ein paar gesagt. Das ist wirklich großartig. Und dann eben unsere normalen Projekte. Und wenn wir vielleicht nochmal ein Highlight mit hervorheben wollen, dann haben wir die Radio 21 Open im Mai wieder in Hannover. Da sind wir noch im ersten Halbjahr, also ist ja noch Frühjahr. Von daher, ja, da freuen wir uns auch wieder drauf, wenn da eben die Nachwuchstalente internationaler Klasse da sind und wenn wir auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen dürfen.
Ausrufezeichen. Also, soweit das aktuelle Netzgeflüster. Danke an euch alle da draußen im TNB-Land. Nächster Monat, nächste Folge, kennt ihr, ihr wisst ja, Themenvorschläge für das Netzgeflüster. Wenn ihr mitreden wollt, schickt uns gerne Input, netzgeflüster mit ue@tnb-tennis.de und lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns und empfiehlt uns weiter. Und das letzte Wort, nachdem ich jetzt euch noch schöne Wochen wünsche, hat natürlich unser Präsident Reik Packeiser.
Auch allen, die uns zuhören, vielen Dank immer für das Interesse am Tennissport. Vielen Dank an alle diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind, auch für die Tätigkeiten in den Vereinen auf der Ebene auch der Regionen, die wir in Niedersachsen und Bremen haben. Dankeschön dafür und einen guten Start in alles, was mit Tennis zu tun hat in den nächsten Wochen und Monaten und viel Freude auf dem Platz. Tschüss.
Das war Netzgeflüster, der TNB-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.